Anstoß, der Fußball-Podcast.
Na, damit hättet ihr bestimmt nicht gerechnet. Seid ehrlich, ihr hättet gedacht, wir hätten uns schon in die Sommerpause verabschiedet. Ist aber nicht so. Da sind wir wieder. Anstoß zum ersten Mal im Juni, weil einfach, und das ist jetzt völlig ironiefrei, so viel passiert ist. So viel ist passiert. Da fällt Anstoß mal eine Woche aus wegen Urlaubs und dann ist echt so viel passiert und darüber müssen wir reden. Und das tun wir in der heutigen Folge an diesem Montag. Es ist der 2. Juni 2025. Es ist 20.45 Uhr. Es ist Zeit, um auch meinen geschätzten Partner in die Folge zu holen. Fabian Wittke, er ist nicht in Kapstadt, er ist nicht auf Sylt, er ist in seinem noblen Nobelviertel wahrscheinlich mit freiem Oberkörper auf der Dachterrasse. Ich melde mich aus meinem Podcast-Keller. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, genau so schaut es aus und ich grüße dich auch. Ich grüße euch natürlich auch alle und ich muss natürlich sagen, das ist dann auch teilweise das Schicksal des Lebens, das dann ja so mal mit einem spielt. Ich spreche jetzt Kulthörer Björn an, der ja bekennender Werder Bremen-Fan ist und weil wir natürlich ganz uneigennützig unsere zwei Lieblingsvereine in der mittlerweile zurückliegenden Saison in den Mittelpunkt gerückt haben, auf den Walk of Fame der Thematik geschickt haben, um dann natürlich auch über den roten Teppich der Analyse zu gehen. Und eher dann ja weniger uns um Werder Bremen gekümmert haben, stand Werder Bremen ja wirklich mal so 3-4 Tage so richtig im Schaufenster. Und was machen wir? Keine Folge. Und deswegen werden wir natürlich auch in dieser Folge nur über Jonas Sterner von Dresden zu Hannover 96, über Holstein Kiel, Jonas Terkelsen und über Rambo Remberg sprechen. Und viel mehr war ja eigentlich auch nicht.
Und über Svetinovic, den neuen Innenverteidiger vom FC Ingolstadt.
Und über Robert Wagner. Also das sind jetzt die großen Themen, das ist die große Kaderanalyse. Und was ich mich natürlich...
Vielleicht auch über Sandro Wagner.
Ja, das könnte auch passieren. Was ich mich gefragt habe, ganz kurz vorweg, lieber Michael, bevor ich dich frage, wie dein Urlaub war, was ich mich gefragt habe, was machen wir eigentlich mit Holstein Kiel? Die sind jetzt ja, haben uns ja eigentlich immer so ein bisschen an Holstein Kiel und dem FC St. Pauli orientiert. Reden wir jetzt nur noch über die erste Liga, nur noch über den HSV St. Pauli und den FC Augsburg mit dem neuen Trainer Sandro Wagner? Oder streifen wir hier und da auch noch Greuther Fürth, Elversberg und Holstein Kiel?
Ja, natürlich machen wir das. Haben wir immer getan. Okay. In der zweiten Liga haben wir ja auch hier und da mal über Hertha BSC, über den HSV gesprochen, über Hannover 96, über Eintracht Braunschweig zuletzt auch immer mal wieder. Natürlich wird auch Holstein Kiel, wenn denn die Zweitligasaison mit Kiel beginnt, hier eine Rolle spielen. Okay. Aber vielleicht in dieser Folge nicht eine ganz so große Rolle, weil, mal ganz im Ernst, Werder, Werner, Wagner, Würz, Ten Hag in Leverkusen, okay, Remberg von der KSV zum HSV, Heidenheim schafft es über den Elversberg, ganz Schalke googelt den neuen Trainer, Miron Muslic heißt der. Ja, und der Matchplan von Arminia Bielefeld ist im Pokalfinale nicht aufgegangen. Und dann gab es noch ein Champions-League-Finale, das einem ja spätestens bei der Siegerehrung dann doch scheichegal war irgendwie. Also es gibt echt viele Themen, die wir zumindest mal ein bisschen ausführlicher behandeln sollten in dieser Folge. Und dazu gehört, finde ich, weder Holstein Kiel noch der FC St. Pauli in dieser Folge. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Traurig ist vielleicht das falsche Adjektiv. Na, ich glaube, in diesem Fall trifft es tatsächlich zu. Mich hat das ein bisschen traurig gemacht, als ich erfahren habe, dass es mit Werder und Werner nicht weitergeht. OW ohne Werner, ohne Werder. Nee, guck mal. So, dass das passiert, wenn man zu viel mit den Buchstaben jongliert. Also ich glaube, alle haben mitbekommen, dass Ole Werner seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern wollte. Dann ist der Verein in Vorleistung gegangen und hat ihn rausgeschmissen. Heute wurde dann Horst Steffen ganz offiziell als sein Nachfolger bei Werder Bremen vorgestellt bei seiner Antrittspressekonferenz. Gefühlt hat er eben noch vor einer halben Stunde bei der SV Elversberg in der Relegation auf der Bank gesessen und hat dort sehr knapp und unglücklich das Rückspiel gegen Heidenheim verloren. Also ich finde ja, Werder und Werner, das war die perfekte Verbindung. It's a match, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Ich hatte das schon so am Horizont, jetzt könntest du Udo imitieren, Otto Rehhagel und Thomas Schaaf und Ole Werner in einem Atemzug gesehen, sprich eine Amtszeit von 10, 11, 12 Jahren. So nostalgisch werde ich jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit ging, aber mich hat das echt ein bisschen traurig gemacht.
Ja, hier habe ich dir natürlich absolut recht, aber man muss ja auch immer wieder festhalten und so, ja, dass es hinter dem Horizont auch immer weitergeht. Und Ich glaube, ja, sagte Udo Nautsch, dass es den Verantwortlichen, also Clemens Fritz und Peter Niemeyer, dass es den beiden Orchestralen, den Dirigenten im Hintergrund, wichtig war, dass der neue Trainer auch wieder keinen Nachnamen hat, sondern zwei Vornamen. Und deswegen hat man sich für Horst Steffen entschieden.
Das ergibt total Sinn.
Also es macht natürlich Sinn. Ja. Ich gebe dir total recht. Also es war wirklich ja so, man wollte es ja auch lange nicht wahrhaben, aber wenn man ganz tief, wie früher in diese 3D-Bücher, ne, da musste man sich auch so konzentrieren. Und wenn man ganz lange reingeguckt hat, dann hat man da irgendwann noch eine weitere Dimension erkannt. Und wenn man so ganz tief auch in Thomas Schaaf reingeguckt hat, dann hat man irgendwann und irgendwie einen Humor und ein verschmitztes Lächeln und ein bisschen hier und da das Funkeln in den Augen der doch sonst ja so spröde daherkommenden Art erkannt. Und diese Art gepaart mit modernerem Fußball, finde ich, hat auch Ole Werner 1:1 ausgestrahlt. Natürlich bin ich vielleicht auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen befangen, obgleich seiner...
Ja, du hast ja mit seinem Bruder zusammen Fußball gespielt, ne? Willst du das nochmal erzählen?
Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Auf Jan Werner wollte ich natürlich nochmal, der natürlich auch zwei Vornamen hat, aber gut, das ist natürlich bei dem Nachnamen. Egal, lassen wir das. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass Ole Werner natürlich, obgleich seines Wikipedia-Eintrags und seiner Historie, seiner Geschichte als Prezer natürlich irgendwie und mit seiner Holstein-Vergangenheit bei uns irgendwie oder bei mir irgendwie auch ganz grundsätzliche Sympathien hat. Aber ich fand eben auch, dass er nach vielen, ich will nicht sagen Fehlschüssen, aber nach vielleicht eher kürzeren Ehen, die es an der Weser gab, dass er wirklich so etwas war wie das Perfect Match. Und bevor ich jetzt einfach nur das wiedergebe, was du auch gesagt hast, finde ich die Analogie ganz spannend. Und zwar will ich jetzt auf die Konsequenz von Ole Werner hinaus. Wir können uns daran erinnern, wie der Abschied bei Holstein Kiel war. Und zwar war es schon damals so, ich glaube, das war damals noch zusammen mit Uwe Stöver bei Holstein Kiel, dass es nach dem verpassten Aufstieg, nach der Relegation, nachdem es nicht weiterging, Ole Werner eher überredet wurde, noch einmal in die Holstein-Spielzeit zu gehen als Trainer, weil er mit dem Kader, der ihm da angepriesen wurde oder den man ihm da aufgezeigt hat oder den man ihm dann eben auch entsprechend zusammenstellen wollte, nicht zufrieden war und gesagt hat, ich möchte gerne Holstein langfristig in der Bundesliga etablieren und mir fehlt die Fantasie, dass das dann mit diesem Kader und mit diesen Spielern so auch klappen kann. Dann hat man ihn doch noch überredet, aber am Ende hat er dann gesagt, okay, ich trete zurück, ich höre auf. Und das hat er ja in dem Sinne auch, wahrscheinlich auch sehr schlau, provoziert an der Weser, weil natürlich eigentlich hatte er noch Vertrag bis 2026, hat aber gesagt, ich verlängere den Vertrag nicht. Und dann kam natürlich dieses Vertrauen, hat man noch Vertrauen in den Trainer, lame duck etc. pp. Und jetzt steht er weiterhin noch auf der Payroll von Werder, kann sich da irgendwie sicherlich ausbezahlen lassen, beziehungsweise bekommt jetzt irgendwie noch weiter Geld und hat jetzt ja wieder so gemacht. Das, was man ihm, was Niemeyer und Fritz ihm aufgezeigt haben, stimmte nicht mit seinen Vorstellungen überein. Und deswegen hat er gesagt, okay, wenn ich Werder langfristig nicht für die europäischen Plätze fertig machen kann, dann habe ich hier eigentlich meinen Job erfüllt.
Ja, klar, die oberflächliche Betrachtung, mit der bin ich jetzt mal eingestiegen, die ist ja eher so, dass man denkt, ach schade, ja, das war doch so nett. Ja. Ole Werner, der, finde ich, norddeutscheste Erstligatrainer unter den Erstligatrainern, Werder Bremen, ein norddeutscher Verein, das hat total gepasst, dieser etwas spröde, wirkende, aber sehr humorvolle Trainer. Wir kennen ihn ja auch so ein bisschen, du hast es ja gesagt, dass wir ihn auch sympathisch finden oder du ihn sympathisch findest, ich kann das 1:1 unterschreiben. Das ist so die oberflächliche Betrachtung. Werner hat sich ja auch schon vor Wochen, als klar war, dass es bei Werder für Veljkovic und Jung für zwei Verteidiger nicht weitergehen würde, so ein bisschen kritisch geäußert. Dann haben die Bremer Oliver Berg ziehen lassen müssen zu Union Berlin, das hat er bedauert. Dann ist Duxch weg, möglicherweise ist Romano Schmid der Spielmacher, der nächste Spieler, den er ziehen lassen muss, weil die die Bremer ja einen Transferüberschuss von 7,5 Millionen Euro erzielen müssen. Werner hat auch gesehen, boah, der achte Platz, das ist dann vielleicht das Ende der Fahnenstange. Was kommt dann noch? Das Wasser am Osterdeich, das steigt, das steht ihm vielleicht dann bald bis zum Hals. So, und ja, dann ist man halt nicht übereingekommen. Werner hat vielleicht auch gesehen, dass er unter diesen Voraussetzungen die Bremer Mannschaft nicht weiterentwickeln könnte. Und wenn er noch einen Vertrag bis 2026 hat, dann ist es ja irgendwie auch konsequent, dass die Bremer dann ihn nicht diesen Vertrag erfüllen lassen. Ich kann es ja auch verstehen. Jetzt wird der Kader für die nächste Saison geplant. Jetzt werden Gespräche aufgenommen mit potenziellen Neuzugängen, die ja nicht nur bis 2026, sondern auch bis 27, 28 oder wer weiß, wie lange bleiben könnten, bleiben sollen. Und die hätten dann ja keine Planbarkeit mehr, keine Perspektive mehr. Sie wüssten nicht, wer denn 2026 der neue Trainer wird. Okay, eine richtig, wirklich zuverlässige Planbarkeit hat man bei keinem Fußballverein, weil es auch sein kann, dass 6 Wochen nach Saisonstart der Trainer ausgetauscht wird. Aber vor diesem Hintergrund finde ich es dann doch irgendwie konsequent, Schluss zu machen. Ich finde es aber trotzdem irgendwie schade. Und es kam ja auch so in der Saisonanalyse durch, dass die Bremer sich vielleicht gewünscht hätten, dass er mehr junge Spieler entwickelt. Er hat ja eher auf erfahrene Spieler gesetzt, so die ganz jungen Spieler. Wenn wir jetzt mal hier Alvero und hier Keke Top rausnehmen, gibt es ja im Werder-Kader auch gar nicht. Und die sind jetzt ja auch nicht so sehr zum Zug gekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Top war auch lange verletzt. Das sind jetzt die beiden, die mir spontan einfallen.
Also eher Keke Flop.
Ja, wobei ich glaube, der ist nicht Flop, der ist, glaube ich, wirklich von einer Verletzung in die nächste. Ich bin da jetzt nicht so ganz tief drin, aber der hat mehrere Monate verletzungsbedingt gefehlt, meine ich.
Ja, hallo.
Und du musst ja als Werder Bremen junge Spieler entwickeln, wenn weniger Geld zur Verfügung steht. Nur so geht es. Und da ist ja Horst Steffen einfach auch aus seiner Historie perfektioniert. Er kann das machen. Er hat bei der SV Elversberg zuletzt Aslani, Dama, Baum, die drei Leihspieler, über die wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch gesprochen haben, zu herausragenden Zweitligaspielern gemacht. Er wäre mit Elversberg um ein Haar in die Bundesliga aufgestiegen.
Also dann könnte man aber eigentlich auch sagen, dass er eigentlich auch in Elversberg ja für den Erfolg war, also ein bisschen auch der Leihvater, ne? Statt der Leihmutter war er der Leihvater, so, ne?
Ja, aber er war 6 Jahre da. Er hat die Mannschaft von der Regionalliga bis in die Top 3 der zweiten Liga geführt. Aber er hat irgendwie auch diesen kleinen Verein aus dem Saarland durchgespielt. Hat vielleicht auch gesagt, okay, mehr geht jetzt hier nicht. Und die Bremer haben ihn ja kontaktiert. Das wurde dann heute auch auf der Pressekonferenz bestätigt. Zu einem Zeitpunkt, als die Saison noch lief und als mit Elversberg ja noch alles drin war. Und er hat auch gesagt, so mit dem Verweis, auch wenn Sie das jetzt im Saarland nicht gerne hören, er hätte auch im Falle eines Aufstiegs Elversberg Richtung Bremen verlassen. Und da kann man echt sagen, herzlichen Glückwunsch Werder Bremen. Ole Werner hat perfekt gepasst und ich glaube auch Horst Steffen, der ja durch und durch sympathisch rüberkommt, könnte auch perfekt passen. Ich hatte ein einziges Mal mit ihm zu tun, ist schon eine Weile her, da spielten zwei Aufsteiger in die dritte Liga gegeneinander, der VfB Oldenburg und die SV Elversberg. Und da hatte ich im Marschwegstadion, also gar nicht so weit von Bremen entfernt, in Oldenburg, beim Auswärtsspiel der Elversberger in Oldenburg, mit Horst Steffen zu tun und dachte auch, boah, der ist ja richtig nett so. Also so zugewandt und immer so ein Lächeln auf den Lippen, fröhlich, keine Floskeln dreschen, hat irgendwie so den Anschein erweckt, könne gar nichts mehr anhaben, der hat einfach Bock auf den Job, der ist so mitten im Leben und für den ist das alles auch sehr viel mit Spaß verbunden und so will er ja auch Fußball spielen lassen, der hat ja auch gesagt, dreckige Siege wird es mit ihm nicht geben, er will auch die Menschen begeistern, er will, dass der Fußball attraktiv ist, das hat er ja mit Elversberg in allen Ligen gezeigt, in der Regionalliga, in der dritten Liga, in der zweiten Liga und das ist auch sein Ziel mit Werder Bremen, deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch Werder zu dieser Verpflichtung, aber trotzdem finde ich es und wir reden über anderthalb Wochen, die jetzt ins Land gezogen sind, ich weiß gar nicht mal genau, an welchem Tag klar war, dass sich Werder von Werner trennen würde, gefühlt saß der doch eben noch auf der Bank und wir haben doch eben noch darüber philosophiert, auch in diesem Podcast, ob es die Bremer nach langer, langer Zeit mit Werner dann tatsächlich in den Europacup schaffen könnten, jetzt ist Werner Geschichte und Horst Steffen sitzt da auf der Pressekonferenz, also das hat, glaube ich, nicht nur die Werder-Fans einmal kräftig durchgeschüttelt.
Nee, auf jeden Fall. Also das war ja auch das, was dann in den Social-Media-Kommentaren zu lesen war und das ja wirklich viele geschrieben haben. Und ja, da hat haben Clemens Fritz und Peter Niemeyer auch ein Stück weit die Zukunft verbaut, verschenkt. Mit Burke hieß es ja auch so, da hat sich Werder dann irgendwie zu spät bemüht. Da ging es jetzt auch nicht nur um das Geld. Was da wirklich dran ist, weiß man natürlich auch nicht, auch völlig klar. Ich kann auch nur sagen, dass ich das sehr, sehr schade finde und dass auch viele dann gesagt haben, okay, das ist ein fatales Signal. Auch vor dem Hintergrund, weil man es wirklich auch nochmal hoch anrechnen muss, was Ole Werner da in kürzester Zeit geschaffen hat. Und mit der Übernahme von Markus Anfang, ich muss jetzt nicht nochmal wieder alles erzählen, das wissen wir alles, aber jetzt eben auch in der ersten Liga, eben Werder auch mit häufiger dann eher beschränkten Mitteln, auch im Vergleich, das hieß es immer, müssen sich mittlerweile hinter Freiburg anstellen, hinter Mainz anstellen, eher so die selbst Augsburg holt da noch ein paar Spieler, wo man an der Weser gesagt hätte, oh, die hätten wir auch ganz gerne gehabt. Und trotzdem hat er am Ende dann noch 52 Punkte mit Werder erreicht und teilweise ja auch dann einfach spektakuläre Auswärtsspiele abgeliefert, ja vor allen Dingen, das war ja irgendwie auch das in Anführungsstrichen Merkwürdige, obwohl das Weserstadion ja auch so eine tolle Kulisse ist. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ich kann das mit Horst Steffen noch nicht so richtig einordnen, ich kann das alles teilen, was du sagst, irgendwie dann aber doch auch so ein bisschen ein, ich will nicht sagen Störgefühl, aber denk mir irgendwie auch so, ja, ist denn auch wieder eben trotzdem eine andere Generation. Das wird sicherlich auch eine Umstellung sein für die Spieler. Auf einmal steht da eben kein 37-Jähriger, sondern ein 56-Jähriger vor dir. Klar, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt.
Aber Ole Werner sieht älter aus als 37.
sieht älter aus als Horst Steffen. Ja, auf jeden Fall.
Nee, das hast du gesagt.
Aber was ich spannend finde, ist doch zum Beispiel, was jetzt die nächste Aufgabe für Ole Werner sein könnte. Das finde ich, also weil das, also es muss dann ja wirklich jetzt laut Vorstellung von Ole Werner ein Verein sein, ich sage jetzt mal wirklich so, wie RB Leipzig, so, wo du sagst, okay, da geht es um die internationalen Plätze, wie, weiß ich nicht, ist jetzt gerade nicht frei, aber Borussia Mönchengladbach, auch wieder ein Verein, der auch sich immer wieder erhofft.
FC St. Pauli, wenn Alexander Blessin nach Leipzig geht.
Ja, das, ja, theoretisch, aber praktisch wäre es.
Aber wir
auch,
wollen ja gar nicht über St. Pauli reden heute.
Wäre auch, glaube ich, ein Rückschritt, und das meine ich jetzt nicht, so wie sich das anhört, so dass ich jetzt mal wieder irgendwie einen frechen Spruch bringen möchte, sondern wenn man jetzt einfach nur diese sportliche Entwicklung nimmt und die Karriereleiter des Ole Werner. Er möchte doch jetzt einen Verein trainieren, mit dem er eine realistische Chance hat, sich für die internationalen Plätze zu qualifizieren oder beziehungsweise sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren oder am besten für einen Verein, der schon international spielt. RB Leipzig ist es nicht, weil sie nicht international spielen, aber so viele Möglichkeiten im Inland gibt es halt auch nicht, ne?
Boah, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich suchen jetzt nicht mehr alle Vereine einen Trainer, aber es suchen immer noch einige einen Trainer. Der VfL Wolfsburg fällt mir da auch noch ein. Ich bin gerade nicht auf dem aktuellen Stand, wer da auf der Favoritenliste ganz weit oben steht. Aber als Ex-Bremer in Wolfsburg, ich habe da jetzt gerade so Florian Kohfeldt gedacht. Nee, die verwerfe ich mal wieder ganz schnell. Es kann ja auch sein, dass dann, wie ich eben auch schon mal andeutete, im September nach 6 Spieltagen irgendwo eine Tür aufgeht. Also ich glaube, das ist ein Name, der dann hoch gehandelt wird bei jedem Verein, der sich früh von dem Trainer trennt oder der jetzt vielleicht noch einen sucht. Weißt du, was ich mal eben mache? Ich mache mir mal eben ein Getränk auf. Wir haben lange nicht mehr zusammen im Podcast
gegessen, getrunken.
Ich mache das jetzt mal eben. Ja. Ja, warte mal. Ich öffne hier ein Bier, kein Hakebeck. Ich muss natürlich auch das Mikrofon wieder an meinem Mund halten. Und jetzt habe ich das Mikrofon und die Bierflasche. Und jetzt habe ich hier eine Riesensauerei.
Was ist das für eins?
Ja, das war leider geschüttelt. Das lag so ein bisschen
nicht gerührt
im Kühlschrank. Und jetzt läuft das hier voll auf meine Hose. Das ist ja ekelhaft. Also jetzt habe ich hier einen riesen Bierfleck auf meiner Hose. Das ist ein Erdinger alkoholfrei. Du weißt doch, ich trinke gerade ja. Keinen Alkohol. Ja, aber meine Hose, die stinkt jetzt, als hätte ich vielleicht Alkohol getrunken. Egal, das kriege ich unter Kontrolle. Hier wird gleich mal gefeudelt. Wenn die Folge im Kasten ist, dann wird erst gefeudelt und dann veröffentlicht. Wir halten fest, dass wir beide erstaunt sind, dass sich die Wege von Ole Werner und Werder Bremen so schnell getrennt haben. Wie machen wir jetzt weiter? Wollen wir in der Bundesliga bleiben oder wollen wir jetzt schon den großen internationalen Bogen schlagen? Da will Ole Werner ja auch hin, wie du eben gemutmaßt hast, und über das Champions-League-Finale sprechen.
Dann lass uns doch nochmal kurz in der Bundesliga bleiben und uns den Sandro Wagner, ich wollte schon gerade Robert Wagner sagen, aber Sandro Wagner anschauen. Sandro Wagner übernimmt beim FC Augsburg. Was sagst du dazu? Traust du ihm das zu?
Ich traue Sandro Wagner ganz viel zu. Also Sandro Wagner ist für mich einer der kommenden Trainerstars im deutschen Fußball. Das meine ich frei von Ironie. Ich habe das ja auch schon mal erklärt. Er hat als junger Trainer, er ist ja immer noch ein junger Trainer mit 37, die Spielvereinigung Unterhaching mal von der Regionalliga in die dritte Liga geführt. Und wenn du da mit Beteiligten sprichst bei Unterhaching, was ich hin und wieder auch mal beruflich tun muss, der Wagner-Vibe, der weht immer noch durch den Verein, nicht nur, weil er noch in Unterhaching wohnt, sondern da sind alle nachhaltig beeindruckt von diesem Typen, der bei jungen Menschen gut ankommt, der schlagfertig ist, aber der immer, der auch darüber hinaus sehr viel Fußball-Sachverstand hat. Das konnten wir aus seiner Zeit als ZDF und der Zone-Experte auch als Fernsehzuschauer mitkriegen. Er ist ein netter, zugewandter Typ. Ich habe, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich während der WM 2022 in Katar im selben Hotel wie er gewohnt habe und da haben wir uns ab und zu mal im Fitnessstudio getroffen. Also
im Gym?
Ich mehr der Pumper, eher mehr auf dem Laufband. Nein, genau umgekehrt war es. Nein, wir haben tatsächlich ab und zu da mal gemeinsam Sport gemacht und haben auch gequatscht. Dann logischerweise viel über die WM, die damals 2022, wie gesagt, in Katar stattfand. Das waren immer sehr nette Gespräche. Aber trotzdem, Sandro Wagner und Augsburg, weißt du, welches Bild ich da im Kopf habe? Das hat jetzt gar nicht so viel mit Fußball zu tun, sondern mit einer Situation, die kennen wir vielleicht noch aus unserer Kindheit oder wenn man abends mal feiern ist und einen über den Durst getrunken hat und der kleine Hunger kommt. So ein Kind am Kiosk, nennen wir es mal ein Kleinkind am Kiosk, wo man so Naschtüten zusammenstellen kann. Kennst du doch auch, magst du auch mal ganz gerne, ne?
Mag ich auch mal ganz gerne. Allerdings absurd teuer auch geworden, aber darauf wollten wir jetzt nicht hinaus. Bitte, ja, führen Sie fort.
Ja, genau. Lass es mal so sein, dass da irgendwie ein Teil 10 Cent kostet. Ja. Das Kind hat 1 Euro für Süßigkeiten im Portemonnaie.
Ja.
Packt sich aber nur 2 Teile ein, geht zur Kasse und zahlt. Und 80 Cent gehen dann wieder zurück an Mama und Papa oder bleiben im Portemonnaie, ohne dass die Naschtüte noch voller geworden ist. So kommt mir das vor mit Sandro Wagner und dem FC Augsburg. Auch da erstmal oberflächlich betrachtet. Diese Verpflichtung hat bestimmt auch noch eine zweite Ebene oder diese berufliche Entscheidung von Wagner hat noch eine zweite Ebene. Aber du denkst doch auch, der hat so viele Möglichkeiten und erzähl mir bitte nicht, dass nur der FC Augsburg mit den Gedanken gespielt haben könnte, Wagner zu verpflichten. Das waren bestimmt noch mehr Vereine aus der Bundesliga, bei denen Wagner ganz hoch im Kurs stand. Und dann ist er eben nur zum FC Augsburg gegangen. Aber da kommt jetzt die zweite Ebene. Er wohnt in Unterhaching, hat 4 Kinder, mehrere Hunde und Schildkröten, habe ich gelesen. Also vor allem die Schildkröten haben mich beeindruckt. Ich hoffe nicht, dass die Hunde die Schildkröten irgendwie auffressen oder so, dass das alles dann auch unter Tierschutzgesichtspunkten sauber im Hause Wagner abläuft. Aber der hat es sich da gemütlich gemacht, glaube ich. Und von Unterhaching nach Augsburg bist du, glaube ich, nicht mal eine Stunde unterwegs. Und ich finde auch, je länger ich darüber nachdenke, dass er seine Trainerkarriere gut aufgebaut hat. Unterhaching, also die Spielvereinigung, habe ich ja schon angesprochen, da hat er erst die U19 trainiert, dann hat er die erste Mannschaft übernommen, hat die von der Regionalliga in die dritte Liga geführt, dann war er Co-Trainer bei der U20, hat sich bundesweit einen Namen gemacht als schlagfertiger, guter Top-Fußballexperte im deutschen Fernsehen, dann wurde er vom Co-Trainer der U20 zum Co-Trainer der Nagelsmannschaft. Und jetzt halt Augsburg. Und Augsburg ist jetzt ja auch kein so gefährliches Pflaster. Ein wirklich gesettelter Erstligist mit einem, ich würde mal sagen, ruhigen Umfeld. Auch wenn Jes Torup das vielleicht jetzt anders sieht nach der Entlassung. Und Marco oder Mario, Vorname weiß ich gerade nicht, Jurendic, der Sportdirektor, wird es vielleicht auch anders sehen, aber grundsätzlich doch eigentlich ein ganz guter Baustein für den nächsten Karriereschritt, oder wie siehst du das?
Ja, es wirkt auf jeden Fall nicht überstürzt, ne? Also wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht in Leipzig sogar auch gezuckt hätte und das ist ja bei all dem, was du mir natürlich auch entgegenbringen kannst, was Leipzig angeht, ist es ja trotzdem einfach mal formell eine spannende Trainerposition in der Bundesliga. Du hast wahrscheinlich viele Möglichkeiten und ein sehr professionelles Surrounding. Hast natürlich nur ein Geschichtsbuch, das 2,5 Seiten hat. Aber auf der anderen Seite hast du da ja eben ganz viele Möglichkeiten und vor allen Dingen ja auch bessere Möglichkeiten als beim FC Augsburg. Aber ich glaube, und das, was du gerade eben alles vorgetragen hast, das ist ja total schlüssig. Und ich finde, so wirkt Sandro Wagner auch. Und das ist, finde ich, auch etwas, was Souveränität ausstrahlt, dass er wirklich alles so Step by Step macht und auch dann in aller Konsequenz. So, er hat dann auch sich einen Namen gemacht als Experte, aber dann gibt es die nächste Möglichkeit und dann wird rechtzeitig das ZDF informiert, okay, ich höre jetzt hier auf, und dann macht er das nächste und macht es dann wieder gut. Und dann macht er das nächste und macht es dann wieder gut, und dann geht er da aber wieder raus, weil er dann wieder den nächsten Schritt machen kann und jatzt sich eben nicht selbst so hoch, sondern macht es wirklich Step by Step, und das zeugt von einem gesunden Wachstum, ne? Das ist, also er ist nicht so wie, kennst du noch Ed Hardy? Diese Marke, die früher mal so richtig durch die Decke gegangen ist, und plötzlich hast du die dann bei Real.
Prollo-Marke.
Genau, und dann irgendwann war sie dann bei Real in diesem Grabbelkorb, und irgendwann war das Thema dann so komplett durch, und so wirkt es halt nicht, sondern er ist nicht Ed Hardy, sondern er ist
ja
was anderes.
Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist damit gegeben. Morgens fährt er aus dem Haus wie andere zur Arbeit und ist dann Fußballtrainer beim FC Augsburg. Und abends sitzt er möglicherweise dann mit den 4 Kindern, den Hunden und der Frau und den Schildkröten, wir wollen die Schildkröten nicht vergessen, wieder am Tisch. Und ich habe einen Artikel, ich glaube, aus der Augsburger Allgemein heute gelesen, da habe ich das auch mit den Schildkröten her. Da wurde gesagt, ich glaube, es war die Augsburger Allgemeine, das fand ich ganz bezeichnend, in seiner Wohnung, in seinem Haus, ich glaube, es ist ein Haus, erinnert nichts an den Fußballer Sandro Wagner. Da hängen keine Trikots oder so oder keine Pokale. Und er hat gesagt, ja, ist doch klar, also der Müllmann, der hängt sich doch auch keine oder stellt sich da auch keine besonders gut gereinigte Mülltonne ins Haus. Auch wieder so ein schlagfertiger Sandro Wagner-Satz, finde ich. Aber hat denn ja doch noch eine zweite Ebene und auch mehr Tiefe, als es den Anschein erweckt. Für ihn ist Familie dann auch ein ganz anderer Space, wo er mit dem Fußball nichts zu tun haben will. Und da kommt er dann vielleicht auch auf andere Gedanken und ist dann halt nur Familienvater. Jetzt hat er natürlich mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung als in Unterhaching oder als Co-Trainer der U20. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass er das genauso aufzieht. Morgens zur Arbeit, natürlich dann wird es kein klassischer 8-Stunden-Tag, sondern dauert doch ein bisschen länger, und abends bei der Familie. Und dann ist alles irgendwie wieder so, wie es immer war. Also würde ich ihm wünschen, dass er das so dann auch hinkriegt.
Morgens Augsburg, abends Elmex. Ja, also obwohl man natürlich genau auch sagen muss, dass das eine ist ja, das eine im Sinne von, ich glaube, man kann auch beides vereinen. Ich glaube, man darf auch auf besondere Leistungen stolz sein und sie in gewissen Erinnerungen wiederfinden, und man kann trotzdem seine Familie in den Fokus rücken. Aber ich weiß, was du meinst. Er wirkt halt in nahezu jeglicher Hinsicht einfach durchdacht, und das ist spannend. Ich habe übrigens gerade eben über einen Folgentitel nachgedacht. Vielleicht sowas wie, wenn Sandro Wagner was im Schilde führt, weil er ja Schildkröten hat.
Ja, die heißen auch Schilde und Schildi.
Die heißen Schildi, hieß die doch auch bei Otto. Schildi. Die,
das weiß die ich gar nicht. Du bist ja so ein großer Otto-Fan.
So ein großer. Nee, aber die da im Leuchtturm. Otto der Außerfriesische. Schildi. Aber gut, darüber
ja, gut reden wir. So ganz weit weg in meinem Hinterstübchen dämmert es bei Schildi.
Ja.
Kann ich dich jetzt schon mit der Champions League locken, oder willst du, ich meine, wenn wir über Florian Wirtz reden, dann reden wir ja so ein bisschen noch über die Bundesliga, auch ein bisschen über den internationalen Fußball. Das wäre doch jetzt so ein perfektes Übergangsthema, um dann irgendwann auf PSG gegen Inter zu kommen, oder?
Ja, absolut. Ich finde, wir sollten mit der Bildschlagzeile einsteigen, so teuer wird's wirklich. Und dann stand da so im Anteaser-Text darunter, neue Blondierung, coole Brille, so schlenderte Florian Wirtz zur Nationalmannschaft. Also es war sehr sportlich aufgemacht, wie du merkst. Aber ja, also die Entscheidung ist gefallen, und jetzt ist nur noch die Frage, ob Florian Wirtz der teuerste Neuzugang der Premier League-Geschichte wird, ne?
Ja, und es ist wohl so, dass die zweite Verhandlungsrunde zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Liverpool erstmal abgebrochen worden ist. Fernando Caro, der CEO von Bayer, der hat ja mal irgendwann öffentlich 150 Millionen Euro für Wirtz aufgerufen. Und offenbar gibt es jetzt eine Diskrepanz in Höhe von 20 Millionen. Und Liverpool versucht jetzt wohl auch noch ein, zwei Spieler, die für Leverkusen interessant sein könnte, dem Transfer anzuheften, um das dann passend zu machen. Aber ja, es deutet viel darauf hin, dass er zum FC Liverpool wechselt. Offenbar ja wohl auch, weil ihn das Gespräch mit Arne Slot, dem, jetzt kann man ja sagen, Meistertrainer, den Klopp-Nachfolger, sehr beeindruckt haben muss. Er hat ihm da wohl ein klares Rollenprofil aufgezeigt. Die Anfield Road hat ihn wohl auch beeindruckt. Die Stimmung an der Anfield Road.
Oh, da habe ich übrigens gerade, nur wenn ich dich noch einmal ganz kurz unterbrechen darf, da hätte ich vielleicht sogar noch eine weitere Folge, einen Folgentitel, und zwar, wenn Liverpool in Slotty bezahlt.
Ja, oder wenn es mit den Bayern nichts mehr wird.
Oder
weil
so.
Die Bayern, ja, die hätten sich natürlich auch gerne Florian Wirtz gegönnt und wären da vielleicht sogar über den Dispo hinausgegangen und hätten das Festgeldkonto nicht nur angefasst, sondern einmal komplett leergeräumt und hätten dann ja auf Jahre hinweg wahrscheinlich die, zumindest in Deutschland, aber auch international, die spektakulärste Offensivzange, das ist ein geiles altdeutsches Wort, Offensivzange. Naja, auf jeden Fall Vusiala, Wirtz und Musiala, Musiala und Wirtz, ganz egal, in welcher Reihenfolge wir sie aufzählen, aber die beiden in einem Team, das hätte die Bayern natürlich auf Jahre unschlagbar gemacht. Ich habe ja neulich mal gesagt, ich fände es eigentlich immer schön, die besten Spieler in der Bundesliga zu haben und finde es auch toll, wenn ich dann Florian Wirtz live sehe und das kommt ja auch so oft nicht vor, aber ich habe ihn neulich am Müller-Tor live gesehen und habe auch das Spiel Wolfsburg-Leverkusen live gesehen und da guckt man ja schon mal ein bisschen genauer hin. Das geht jetzt nicht mehr. Andererseits finde ich es auch irgendwie gut, dass die Bayern da nicht schon im März mit dann am Ende 20 Punkten Vorsprung Deutscher Meister werden.
Ja, ich sehe das auch so wie du und fand es irgendwie dann trotzdem auch immer spannender, weil es ja wirklich auch mal eine Zeit vor Khedira und Kroos und Özil gab, wo so in den 2000ern eine lange Zeit keine deutschen Spieler im Ausland gespielt haben. Also jetzt nicht gar keine, aber du weißt, was ich meine, sehr, sehr wenige nur. Und ich finde das irgendwie auch immer cool, wenn es dann so diese Antonio Rüdigers gibt, die dann Führungsrollen in ihren Clubs übernehmen, wenn ein Kai Havertz den FC Chelsea zum Champions-League-Titel schießt, wenn ne, so etwas passiert. Oder es gab ja auch diese Zeit, wo eigentlich nur Michael Ballack ein internationales Format hatte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, für diesen Reifeprozess für die kommenden Jahre auch in der Nationalmannschaft kann das auch nur gut sein, weil am Ende entscheidet sich ja dann auch der Charakter des Spielers im Wettbewerb und so sehr die Bayern natürlich auch Verletzungspech hatten und jetzt den Meistertitel wieder gewonnen haben, aber so sehr haben sie auch gezeigt, dass sie eben kein Champions-League-Sieg-Kandidat so richtig sind. Also natürlich im erweiterten Kreis, aber auch nicht so richtig so. Und von daher finde ich das total richtig und wichtig, dass ein Antonio Rüdiger bei dem vergangenen Champions-League-Sieger spielt, bei Real Madrid. Und dass andere Deutsche, weiß ich, wie Bissek oder so, da jetzt auch mal wieder im Finale stehen. Weil am Ende sind es ja wirklich dann diese Matches wie gegen Spanien jetzt bei der Heim-EM, wo am Ende die Mannschaft gewinnt, die dann abgezockter ist. Und ich glaube, das lernst du nur in diesen Entscheidungsspielen. Und je mehr du da auf dem Weg zur WM hast, desto besser bist du prepared.
Ich hätte jetzt kurz gedacht, du wolltest Julian Draxler noch erwähnen. bei dem hätte man ja auch noch denken können, dass er irgendwie noch zum Kader von Paris Saint-Germain gehört. Aber der ist ja inzwischen in Katar tätig. Ja, da sind wir doch schon beim Champions-League-Finale, beim höchsten Sieg in einem Endspiel in der Champions-League-Geschichte. PSG gewinnt gegen Inter Mailand mit 5:0. Wie ging es dir, als du den PSG-Präsidenten hier Al-Khelaifi jubelnd auf dem Podium gesehen hast, wie er den Pokal hochgereckt hat und bevor dann auch manch anderer Spieler aus dem Kader, also manch anderer Fußballer, diese wertvolle Trophäe mal anfassen konnte. Das hat dir doch bestimmt richtig gut gefallen, oder?
Ja, habe ich gedacht, so endlich mal ein Sympathikus, aber ich habe gedacht, so gib doch mal Infantino vielleicht den Pokal, dann hätten wir doch nochmal einen anderen Sympathieträger mit an Bord. Nee, also ja, also die Geschichte ist ja erzählt, was war das, seit 2010, 2011, über 2 Milliarden die sie da reingeschoben haben in diesen Verein, haben es da mit Megastars versucht, mit Neymar und ähnlich irren Geschichten, Messi.
Sind es wirklich 2 Milliarden?
Bist du sicher? Über 2 Milliarden.
Über 2 Milliarden, okay. Ich habe irgendwie eine andere Zahl aufgeschnappt und habe mir nur gemerkt, dass wenn man die Transfereinnahmen und die Transferausgaben miteinander vergleicht, dann kommt da ein Minus von irgendwie 860 Millionen Euro zustande. Aber gut, 100 Millionen mehr oder weniger machen da ja den Kohl offenbar auch nicht fett. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass PSG in den vergangenen 14, 15 Jahren extrem viel Geld ausgegeben hat, ne? Und vor allen Dingen, denn Messi, Neymar, Mbappé zeitgleich im Team hatte. Und alle sind sie weg und plötzlich, und das gibt der ganzen Geschichte dann ja doch noch so etwas wie eine kleine positive Note, plötzlich funktioniert es mit einer Mannschaft, die ja wirklich dann auch einen aufregenden und sehr, sehr attraktiven Fußball spielt.
Ja, also man könnte auch sagen, dass PSG so viele Milliarden für Angriff und Verteidigung ausgegeben hat, dass Christian Lindner sagen würde, ohne mich.
Ja, und der Angreifer, der mittlerweile auch liefert, Ousmane Dembélé, der ist plötzlich Torjäger, ne? Also der hat, ich glaube, 8-mal in der Champions League getroffen. In diesem torreichen Finale war er jetzt nur Torvorbereiter, nur in Anführungsstrichen. Und in der Liga, in der ersten französischen Liga, ist er bei 21 Saisontoren eingelaufen, glaube ich. Und dann kommen so neue Namen oder relativ neue Namen wie Désiré Doué. Ja. Der hat natürlich überragend gespielt, auch echt ein Pfeil da auf dem Flügel. Kvaratskhelia haben wir vielleicht bei der EM schon kennengelernt, vergangenes Jahr in Deutschland. Für Georgien hat er gespielt. Der Kvaradonna, diesen Kosenamen hat er ja als zumindest ansatzweise Nachfolger von Diego Maradona in seiner Zeit beim SSC Neapel verliehen bekommen. Das ist schon eine aufregende Mannschaft. Und was noch eine Lehre ist aus diesem Finale, man kann auch mit 55 noch ein Sixpack haben. Und da reden wir jetzt nicht über den Sechserträger Bier von der Tankstelle, sondern über den nackten Bauch von Luis Enrique. Der ist aber durchtrainiert, ne?
Ja, da sind wir wieder bei einem Trainer, der keinen Nachnamen hat, definitiv durchtrainiert und begleitet.
Das wäre einer für Werder.
Eigentlich ja, ja. Und hat ja auch schon mal die Champions League als Trainer gewonnen, ne? Das wissen wir.
Ja.
Und
Barcelona.
Mit Barcelona, ganz genau. Und das war ja dann auch nochmal besonders berührend und rührend, was die Fans da mit seiner an Knochenkrebs verstorbenen Tochter gemacht haben in Form von einer Würdigung. Und das war schon, fand ich, sehr...
Diese Choreo,
ja,
ne?
Diese Choreo, genau. Und ja.
Er hat dann auch ziemlich schnell dieses T-Shirt angezogen. Da habe ich erst Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube auch, der Kommentator Olli Schmidt war es, im ZDF habe ich es gesehen, was da überhaupt abgebildet sein sollte. Aber das war so eine Art Familien-T-Shirt. Ja. Und da wurde eben seine, ja, im Alter von 9 Jahren... verstorbene Tochter dann gewürdigt. Das war rührend, das war sehr, sehr rührend. Aber für mich, und ich bin nochmal auf meinem Einstieg in dieses Thema, Nasser Al-Khelaifi heißt der, nimmt sich den Pokal, lässt sich da feiern und stellt sich in den Vordergrund. Ja, er hat viel Geld rausgetan. Er ist der von Katar Abgesandte, der PSG-Präsident. Aber der Moment einer Siegerehrung,
ja.
Und das haben wir auch 2022 bei der WM in Katar kritisiert. Der Moment einer Siegerehrung, der gehört der Mannschaft, der gehört den Spielern, natürlich auch den Trainern. Einige Trainer nehmen sich zurück, Luis Enrique war mittendrin, sei ihm gegönnt. Aber der Moment einer Siegerehrung gehört dem Team und nicht dem Funktionär, nicht dem Top-Funktionär. Da hätte ich echt kotzen können.
Ja, das ist 2045, das Äquivalent ist dann Holstein Kiel, was ist das für eine Erfolgsgeschichte? Und jetzt sehen Sie Hermann Langnes und Gerhard Lütje, wie sie die Zweitliga-Radkappe und den DFB-Pokal in den Himmel, in den Nachthimmel von Kiel und im Berliner Olympiastadion stemmen. Holstein Kiel.
Trainer Ole Werner. Trainer Ole Werner, dann ist er 57.
Ja, genau. Genau, der ist dann 57 und damit auch immer noch fast nur ein Jahr älter als Horst Steffen jetzt. Also, nein, ja, was soll ich dazu sagen? Bin ich natürlich zu 1000% bei dir und geht ja gar nicht. Aber wiederum ist das doch dann auch so schön, dass die Geschichte sich ja auch irgendwie dann ein Stück weit selbst verrät. Nämlich genau, es ist eingetreten oder beziehungsweise das Scheichgeld ist genau das, wofür es auch da ist. Da geht es eben nicht um den Sport und da geht es letzten Endes auch nicht um den Champions League Pokal, sondern es geht um, wir wollen mitmischen, wir wollen erkennbar bleiben, wir wollen sichtbar sein, Stichwort Sichtbarkeit. Wir, in Anführungsstrichen, reißen den Pokal an uns und schaut mal her, die Welt schaut zu, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und tja, ist doch eigentlich umso schöner, muss man ganz ehrlich sagen. So haben es ja auch schon einige Politiker mal so ausgedrückt, so lasst uns doch irgendwie sozusagen die nicht wählbaren Parteien mit an den Tisch holen, weil dann haben sie die Chance, sich selbst bloßzustellen, und genau das ist doch hier auch passiert.
Hast du das mitbekommen, was heute bei den French Open passiert ist?
Dass Zverev, ohne dass er angetreten ist, ins Viertelfinale gekommen ist? Oder was meinst du?
Ja, das meine ich gar nicht, aber Ousmane Dembélé war kurz bevor Novak Djokovic spielte mit dem Champions League Pokal in Roland Garros. Wir beide sind mal um das Stadion, um das Tennisstadion gejoggt, das war während der EM 2016, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Klar.
Am Abend vorher ging es uns nicht ganz so gut, deswegen war die Jogging-Einheit lange in Gefahr, aber da im Stadion, im Tennisstadion, wo kurz darauf Novak Djokovic spielte gegen Cameron
Diaz.
Norrie, ich weiß gar nicht, bitte?
Cameron Diaz,
genau, die war's. Da hat Ousmane Dembélé den Champions League Pokal präsentiert und der durfte dann auch, also der Pokal, vor allen Dingen das Djokovic-Match sehen. Ja, ja, so war das heute in Paris. Ich habe noch so ein kleines Quiz vor dem großen Quiz zu PSG. Fallen dir spontan die Deutschen ein, die da bisher gespielt haben? Also die deutschen Fußballer, die für PSG gespielt haben?
Ja, fallen mir ein. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich gehe auf natürlich Draxler, Julian Draxler.
Ja.
Dann natürlich Kevin Trapp.
Oh ja, gut, genau.
Dann Thilo Kehrer.
Auch gut, richtig.
Dann Christian Wörns.
Und eins gibt's noch. Ah, das ist stark. Das hätte ich jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass du den auch noch so locker aus dem Ärmel schüttelst. 98, 99, ist schon eine Weile her.
Ja, dazu muss man sich natürlich jetzt die Stimme von Christian Wörns noch vorstellen. Und dann hat man auch schon relativ schnell wieder Davor Šuka auf sich zurennen kommen. Ne? Aber ja, ich muss dazu sagen, du hast jetzt quasi mich mit etwas überrascht, womit ich dich vielleicht überraschen wollte.
Ich hätte es mir denken können.
Aber okay, wir sind okay, wirklich, okay, das okay. Ist so, wir sind mittlerweile wie ein altes Ehepaar oder wie WLAN, in das man automatisch kommt, weißt du, wir synchronisieren uns miteinander, wir pairen uns. Wir sind das alte Ehepaar von Anstoß. Nein, ich habe das rausgesucht, aber ich habe tatsächlich auch noch was Zweites rausgesucht, tatsächlich, und damit werde ich dich dann gleich überraschen. Hoffentlich.
Ja, pass auf, denn lass uns doch mal eben den Opener, die Einstiegsmelodie in die Kultrubrik abfeuern. Oder machen wir genau damit weiter?
Ja, lass uns damit weiter. Genau, machen wir so, genau.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Dann sag doch mal, was du noch in petto hast. So ein kleines zweites Ersatzquiz habe ich da gerade rausgehört bei dir.
Ja, ich öffne das gerade ganz kurz, warte mal ganz kurz, und dann habe ich das auch schon da, hier Notizen, wo sind sie?
Wenn es noch ein bisschen dauert, könnte ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen?
Ja, erzähl doch mal ganz kurz eine lustige Geschichte.
Sagt dir der Name Rilind Nesiri was?
Ist das der Vorname von dem kleinen Hilfetool im iPhone?
Nee, Rieland Nesiri ist ein Flügelspieler bei Blau-Weiß Lohne.
Okay.
Am Wochenende vor unserer, nee, nach unserer letzten Folge war ja der Finaltag der Amateure. Also an dem Tag, als auch Stuttgart gegen Bielefeld im DFB-Pokalfinale stand und ja auch dann gewann, fand er dieser Finaltag der Amateure statt. Ganz viele Spiele, live im Ersten, live im Livestream. Und ich habe das Niedersachsen-Pokalfinale zwischen Blau-Weiß-Lohne und den VfL Osnabrück übertragen, an der Bremer Brücke. 14.500 Zuschauer. Überraschend hat sich Lohne der Regionalligist durchgesetzt. Und ich musste mehrmals den Namen Rieland Nesiri erwähnen. Und dann, ich habe das erst gar nicht kapiert. Wer quatscht denn da mit mir, habe ich gedacht. Was ist das denn? Man kriegt ja Kommandos aus der Regie. Du hast einen Kopfhörer auf und dich können Leute ansprechen. Und ich dachte, hab mich dann auch vergewissert, habt ihr gerade was gesagt? Nee, wir haben nichts gesagt. Und dann kam das wieder. Und beim dritten Mal habe ich festgestellt, wann immer ich Nesiri sagte, hat sich bei mir Siri eingeschaltet. Und dann hat Siri immer gesagt, ich habe dich nicht verstanden oder so etwas ähnliches. Also mein Handy, meine Siri, mein Spracherkennungssystem, ich habe ein iPhone, wie man sich an dieser Stelle dann wahrscheinlich denken kann, hat sich eingeschaltet und hat dazwischen gequatscht. Und ich habe dreimal gebraucht, um zu kapieren, okay, es lag an Rieland Nesiri. Der hat dann nämlich den Ball gehabt und dann habe ich seinen Namen erwähnt und dann kam Siri. Das wollte ich noch erzählen.
Sehr schön. Ich hatte vorbereitet, das eine hast du gerade eben mich schon gefragt und jetzt versuche ich dich doch nochmal. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie, jetzt wo ich es gerade geöffnet habe, kommt es mir so vor, als hätten wir das doch auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gemacht. Ich möchte nicht nur die deutschen Spieler des einen Champions League Teilnehmers wissen, sondern auch des anderen. Also welche deutschen Spieler fallen dir denn zu Inter Mailand ein?
Jan-Aurel Bissek, ganz aktuell. Karl-Heinz Rummenigge, natürlich. Die großen 80er Jahre mit später dann auch Andi Brehme, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus. Matthias Sammer hat das später auch gespielt. Das war so die Zeit, als man noch Ranissimo am Sonntag geguckt hat. dann hat er gespielt, nicht lange. Lukas Podolski. Dann hat er, oh, jetzt merkst du auch an meiner Sprechgeschwindigkeit, jetzt muss ich schon nachdenken, während ich spreche. Jens Lehmann hat beim AC Mailand gespielt. Wir reden jetzt nicht über Hakan Çalhanoğlu, der in Karlsruhe geboren ist, sondern über deutsche Spieler, über deutsche Nationalspieler oder so. Ja. Jetzt bräuchte ich mal so ein paar Hinweise. Jetzt kommen sie nicht mehr so rausgeploppt bei mir.
Der erste Deutsche spielte von 1963 bis 64 bei Inter Mailand. Und heißt mit...
Helmut Haller.
Nee. Horst ist der Vorname.
Horst Szymaniak.
Nee. Ja, ist richtig.
Doch, Horst Szymaniak. Horst Szymaniak, okay.
Und also heutzutage ist ja der Schöne ist ja heutzutage Mats Hummels, der jetzt im zarten Alter von 36 die Rente klar gemacht hat. Aber früher war der Schöne ja ein anderer, ne?
Der Schöne war ein anderer.
Der Schöne, der mit immer dem weißen Trikot zum Beispiel beim VfB Stuttgart wieder vom Platz kam.
Der Schöne Hansi Müller.
Ja. Hansi Müller hat auch mal gespielt. Bremer hattest du erwähnt. Ja gut, mich hattest du auch erwähnt. Und genau, die Fußballfans, so glaube ich, wissen das natürlich noch, dass ich damals bin ich natürlich zu Inter Mailand gegangen. Und Matthias Sammer und Lukas Podolski. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Mehr waren das nicht?
Nee, also nicht laut meiner Liste, die ich hier mal ergoogelt habe.
Okay. Lukas Podolski, gutes Stichwort. Oder warte mal,
hattest du gerade eben Robin Gosens genannt?
Nee, habe ich nicht. Klar, Robin der Gosens, war da ja auch. Ja, der stand ja sogar mit Inter auch im Champions League-Finale.
Robin Gosens, genau.
Ja. Robin Gosens. Aber Lukas Podolski hat am 4. Juni Geburtstag, dann wird er 40.
Wahnsinn.
Er wird 40 Jahre alt, deswegen gibt es jetzt das große Polly-Quiz. Wir steigen hart ein. Wie ist sein Spitzname?
Ich würde mal tippen, Poldi.
Richtig. Welcher zweite Vorname steht in seinem Pass?
Oh, sein zweiter Vorname. Lukas. Jetzt so ein
du hast neulich jemanden getroffen in Hamburg am Isemarkt, der heißt genauso.
Thomas?
Nee, Josef. Josef,
ach, genau, ja.
Jupp Heynckes hast du getroffen.
Ja, das stimmt.
Der zweite Vorname von Lukas Podolski ist Josef. So, jetzt stimmt oder stimmt nicht? Sein Vertrag bei Górnik Zabrze läuft noch bis 2026.
Zabrze ist doch auch das, wenn unten der Döner so schon aufgeht aus dem Poldi-Döner, ne? Und dann die weiße Soße mit Fleisch, Fett und Resten von Krautsalat, die so in den Schoß tropfen. Das ist doch Zabrze, ne?
Das, was so kleckert, ja. Ist das, genau. Und da hat er noch bis 26 einen Vertrag. Richtig oder falsch?
Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe neulich, dass der Vertrag sich da nochmal verlängert hat, oder?
Ja, ist richtig. Stimmt es, dass er früher mal für den 1. FC Köln gespielt hat?
Nein, das ist absurd. Das stimmt nicht.
Wie oft hat er für Köln gespielt?
Also er ist natürlich mit Köln in die... Also bei Köln ist er ja groß geworden, ist ja völlig klar. Und dann ist er zum FC Bayern gegangen und dann ist er wieder zum 1. FC Köln zurückgegangen, um dann, glaube ich, ja nochmal nach London zu gehen, Inter Mailand, Türkei, würde ich sagen, und dann Polen. So richtig, ne? Aber das heißt, so, zweimal.
Zweimal, stimmt, genau. Ja, die Reihenfolge und vielleicht hast du auch noch ein paar Vereine vergessen, aber das wird vielleicht später noch abgefragt. Aber er war zweimal beim FC als Profispieler, als Seniorenspieler sozusagen zwischen 2003 und 2006 und zwischen 2009 und 2012. Er wurde Pokalsieger in 4 Ländern. Welche Länder waren das?
Also auf jeden Fall Deutschland, dann in Polen.
Nein.
Okay, dann in Japan.
Ja, genau. Japan hast du eben vergessen, richtig.
Kobe, ne? Hieß das nicht Kobe? Irgendwas?
Vissel Kobe. Vissel Kobe. 2019.
Ja, und dann hat er den Pokal in Italien, glaube ich, auch gewonnen mit Inter, ne?
Nee.
Dann bei Arsenal?
Ja, 2014.
Und in der Türkei?
Ja, Galatasaray 2018 und in Deutschland 2008 mit den Bayern. Ja. So, gerade wird eine Netflix-Doku über ihn gedreht. Die trägt den Untertitel Vom Bolzplatz zur Legende oder den Untertitel De Kölsche Jung.
Ich glaube, Vom Bolzplatz zur Legende.
Das stimmt. Lukas Podolski... Die Couch Potatoes werden es vielleicht schon gesehen haben, ist gerade in einem VW-Werbespot zu sehen, in dem er sich als Autoverkäufer bewirbt. Da sagt er wortwörtlich, ich gebe immer 110%, ich werde sie nicht enttäuschen. Und am Ende kriegt er den Job. Für welches Auto wird da geworben?
Lukas Podolski wirbt für...
Es ist ein Volkswagen.
Ach echt? Wahrscheinlich ein E-Mobil, oder?
Ja, das stimmt. Es ist ein Bus. Das ist der ID-Bus.
Ah, okay.
Ja, für den wirbt Lukas Podolski.
Ja, wenn wir jetzt in den 90er Jahren wären, dann würde wahrscheinlich Harald Schmidt sowas sagen, so das ist doch irgendwie auch daran, dann schließt sich doch der Kreis, denn am Ende sind doch die deutschen Autos irgendwie immer in Polen gelandet. Aber das ist ja, das, wie gesagt, wenn wir in den 90er Jahren wären, und es ist nicht mein Witz, aber fällt mir dabei ein. Also das war ja früher so, dass...
Wir sind natürlich im Jahr 2025, aber jetzt sind wir im Jahr 2009. Ja. Da hat Lukas Podolski in einem Länderspiel mal einen Mitspieler geohrfeigt. Wer war das? Wer hat da... eine Ohrfeige von Poldi kassiert.
Ich glaube, das war Michael Ballack. Das müsste 2008 gewesen sein, oder?
Nee, 2009.
Ah, 2009.
Habe ich eben schon gesagt.
Ach, hast du schon gesagt,
es war es war Michael Ballack in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Okay. Da sind wir schon bei der Nationalmannschaft. Lukas Podolski hat 130 Länderspiele bestritten, 49 Tore erzielt. Damit belegt er den dritten Platz in der ewigen Torschützenliste der Nationalmannschaft. Zwei Spieler haben also häufiger getroffen. Welche beiden waren das?
Also natürlich Miroslav Klose.
Ja, 71.
Und es muss dann...
Ist ein bisschen länger
es
her.
Es muss doch Gerd Müller sein, oder?
Ja, genau. Ja. 68 Tore. Ja. So, jetzt kommen Poldi Sprüche. Du sagst mir wahr oder unwahr. Ich werde dich mit drei Sprüchen konfrontieren. Aussage 1 oder Zitat Nummer 1. Das Gute an England ist, wir haben viele englische Wochen.
Also kann natürlich zu 1000% Podolski sein. Ich habe es irgendwie aber noch nie so gehört. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nein.
Doch, es war von Podolski in seiner Zeit beim FC Arsenal. Zitat Nummer 2. Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Arme natürlich auch.
Also ich sag mal, wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und natürlich die Arme auch.
Ich würde sagen, ja, hat er gesagt.
Hat er gesagt, genau. Und Zitat Nummer 3. So ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere.
So ist Fußball, also manchmal gewinnt der Bessere. Ja.
Ich würde sagen, nee, das hat er nicht gesagt.
Doch, hat er gesagt. Okay. 3 Zitate, 3 von ihm, das eben genannte hat er über das verlorene WM-Halbfinale gegen Italien 2006 gesagt.
Ah, okay.
Ja, das war mein Lukas Podolski-Quiz. Poldi ist fast 40, spielt immer noch. Mats Hummels ist 36, spielt nicht mehr. Wir haben uns in unserem Vorgespräch schon drüber unterhalten. Wir haben beide schon den Film von Tommy Schmidt gesehen. Ich habe das gestern tatsächlich gemacht, den man in der ZDF-Mediathek sehen kann. Mats Hummels, der Film handelt über ja seine Karriere, aber vor allen Dingen über sein letztes Kapitel bei der AS Rom. Wie hat dir der Film gefallen?
Also was ich einfach immer toll finde, man, finde ich, kommt sehr schnell in so einen Modus und sagt so, ja, ist aber ja nicht so wirklich investigativ, weil wenig kritische Fragen und sehr viel Wohlfühlfaktor und sehr viel, man kumpelt sich so ein bisschen ab und nimmt sich in den Arm und stimmt sich eigentlich mehr zu, um ein wohliges, warmes Gefühl zu erzeugen. Und das ist dann vielleicht ja nicht so dieser klassische Journalismus. Auf der anderen Seite denke ich mir, es kann ja auch einfach mal das sein, was es war, nämlich einfach eine Erzählung, eine Begleitung, vielleicht auch mehr eine Reportage, dass man das wiedergibt, was jetzt gerade passiert. Und was ich dann wiederum sehr schön finde, und ich glaube, häufig spricht er sonst wahrscheinlich eher nur Neid im Sinne von Missgunst, oder ich hätte es auch ganz gerne aus einem, wenn man da irgendwie versucht, noch einen kritischen Punkt zu finden. Was ich schön finde, ist, dass man eben mal deutlich näher an diese Person kommt. Ob ich jetzt wirklich Mats Hummels das abnehme, dass er in diesem Clubbed-Apartment da wohnt, oder ob das denn wirklich so der Punkt ist, um das Privatleben auszusparen, um einfach sozusagen einen Ort zu geben, der so aussieht wie ein Zuhause, das weiß ich nicht, das werden wir möglicherweise nicht erfahren. Vielleicht muss man es auch einfach mal glauben, wenn es einem so erzählt wird. Ob er jetzt da wirklich auch nur diesen den weißen alten oder nicht alten, aber den weißen Toyota da fährt und ansonsten so.
War das ein Toyota? Das Emblem wurde ja immer geblurrt.
Ich meine, ich glaube, es war ein Toyota. Und ob man dann auch wirklich in Gänze das so stehen lassen muss, dass Mats Hummels so gar nichts auf Statussymbole gibt, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, was ich aber einfach total schön finde, ist, dass ja wirklich auch eine warme Atmosphäre geschaffen wurde, dass man irgendwie viel oder einiges auch von Mats Hummels nochmal mitbekommen hat, dass es teilweise natürlich dann auch echt große Adlungen gab von Jürgen Klopp, der ihn zwar nicht mit Franz Beckenbauer gleichgesetzt hat, aber der gesagt hat, er ist ihm verdammt nahe gekommen oder ist ihm am nächsten
sein
gekommen.
Außenrisspass.
Genau. Ja. Und von daher muss ich sagen, ich fand, das war ein schöner Film. Also den konnte man einfach mal so schön weggucken. Also du hast da mal was gelernt über Mats Hummels. Und irgendwie auch ein sehr starker Charakter, das merkst du dann auch, der sich dann auch häufig gar mal ungerecht behandelt fühlt und dann auch, finde ich, nicht so unbedingt so selbstkritisch ist, sondern dann auch eher so die Schuld woanders sucht. Wenn es da jetzt um die Nicht-Nominierung geht, also sowohl auch für den Kader bei der Roma oder natürlich auch für die Heim-EM. Von daher würde ich sagen, ja, das sind Einblicke, die ich so nicht kannte und deswegen hat mir der Film gefallen. Wie fandst du ihn?
Ich habe ihn natürlich nur durch die journalistische Brille betrachtet. Mir ist aufgefallen, Tommy Schmidt hat alle geduzt, Jogi geduzt, Kloppo geduzt, nur einen nicht, Felix Magath. Ja. Felix Magath, als der Trainer beim FC Bayern war,
da muss ich natürlich ganz kurz einhaken, lieber Herr Augustin, wenn ich da schon sitze in dem Stadion, wo ich damals mit Thorsten Frings das Double gewonnen habe mit dem FC Bayern München und nicht darüber sprechen darf, dass ich jetzt gerade abgelehnt wurde beim HSV, da muss ich sagen, da ist der 40 Jahre jüngere Thomas Schmidt natürlich auch nicht der Berechtigte, um eine Legende wie mich zu duzen.
Ich glaube, das hätte sich Thomas Schmidt auch nie und nimmer getraut. Die anderen hat er einfach geduzt. Keine Ahnung, vielleicht kannten die sich auch vorher. Das ist mir aufgefallen. Und du hast ihn eben auch schon erwähnt, Jürgen Klopp. Ey, die Zähne, die sind doch viel zu groß. Der hat sich hier die Zähne mal... Was sind das für Hauer? Die passen ja gar nicht in den Mund. Der hat dadurch ja schon so einen leichten Sprachfehler. Der kriegt die Klappe gar nicht mehr richtig zu. Die gucken immer so ein bisschen raus, oder nicht?
Ja, es ist wirklich so. Es ist irgendwie in den 90ern Liebling, ich habe mir die Zähne vergrößern lassen oder ich habe mir den Kopf, oder wir haben auch so gesehen, deinen Kopf geschrumpft. Das ist wirklich so. Das ist so, als würde man...
So ist das bei mir, wenn wir in Urlaub fahren mit dem Auto, ne? Ja. Und du kennst das ja, der Kofferraum ist voll und dann springt er wieder auf, weil ein Stückchen vom Koffer, vom zu großen Koffer nach rausguckt. So ist das mit den Zähnen von Jürgen Klopp.
Das ist wirklich so. Da hat er gesagt so, Ne, ich hätte ganz gerne die Zähne, und zwar haben sie die, oder der schöne Spruch dazu wäre ja, ne, gab es die auch in groß. Ja, auf jeden Fall ein bisschen zu doll.
Da muss noch mal jemand ran, auf jeden Fall. Da müssen noch mal Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.
Er hat doch, was habe ich denn nicht auch gelesen, auch diese Fettwegspritze, ne, kam auch sehr, sehr schlank, sehr drahtig daher. Also, ja. Also, ist auch geil, ne?
Der hat Langeweile. Leipzig fordert ihn nicht, der ist nur beim Schönheitschirurgen. Ja.
Aber dabei müsste ja den, jetzt Achtung, schöne Metapher, ne? Eigentlich müsste der Schönheitschirurg mal zu RB Leipzig gehen, ne?
Ja, definitiv. Also
hier ein bisschen Botox. Ja,
noch keinen klaren Trainer. Mhm. Scholt Löw wird, glaube ich, jetzt nicht weitermachen. Der ist vor allen Dingen, der hat RB nicht so Checkheft gepflegt überlassen, wie er den ganzen Rotz da von seinem Vorgänger Marco Rose übernommen hat.
Übrigens, da wollte ich nochmal sagen, wir sind ja gerne manchmal zwei, die sich ja daran erinnern und dann gerne mal so unter dem Hashtag siehste nochmal wieder auf die Vergangenheit blicken. Aber kannst du dich daran erinnern, dass ich gesagt habe, so, warum trennt man sich jetzt von Rose, warum Scholt Löw? Und am Ende muss man auch sagen, also auch das ist ja überhaupt nicht aufgegangen, ne?
Nee, offenbar ist ja Jürgen Klopp sogar von Marcel Schäfer überstimmt worden. Und dann hat er zumindest mal durchgedrückt, dass sein alter Vertrauter Scholt Löw dann zumindest die Saison zu Ende macht. Ja, wie sind wir auf Leipzig gekommen? Ach so, ja, wegen Jürgen Klopp,
wegen
und
Davy
seiner
Selke.
Szene und wegen Davy Selke, wegen Mats Hummels. Ja, schöner Film, finde ich auch. Aber er hat ja auch betont, dass ihm echt ganz schön bange ist jetzt mit der Zeit. Mit der Zeit. Er freut sich darauf, dass er im Juli bei keiner Saisonvorbereitung mitmachen muss. Er freut sich darauf, dass er seinen Sohn jetzt, es gab wohl mal eine Zeit von 8 Wochen, in denen er seinen Sohn nicht gesehen hatte, dass er jetzt ganz viel Zeit in München, da liegt dann offenbar ja wohl auch sein Lebensmittelpunkt, wieder sehen wird und regelmäßig sehen wird. Und das kann ich dann auch total nachvollziehen. Und das Kapitel Rom, so toll das ist, dabei den Nobel Italiener tolles Essen zu sich zu nehmen und in einer Stadt mit ganz viel Lebensqualität und mit ganz viel Asterix- und Obelix-Momenten in so einer Stadt zu wohnen, das Kapitel ging ja sportlich überhaupt nicht auf. Ich habe mal nachgeguckt, während ich die Doku sah, 14 Spiele und selbst Claudio Ranieri, der ja so sein Rettungsanker war, der dritte Trainer, den die Römer dann in dieser abgelaufenen Saison verheizt hatten oder engagieren mussten, selbst der hat dann ja in der Schlussphase der Saison gar nicht mehr auf Hummels gesetzt, weil dem in dem Europa-League-Spiel gegen Athletic Bilbao auch ein echt schwerer Fehler unterlaufen war, als er nämlich vom Platz flog und danach war irgendwie seine Zeit bei der Roma abgelaufen. Da kam dann nicht mehr viel.
Ja, wirklich, also wirklich krass, ne? Aber er hat ja auch gesagt, dass das dann irgendwie auch so, also wirklich ja aus der, also es war ja auch so, das war ja aus der Not geboren. Es war nicht, so zumindest seine Aussage, ja, es war nicht klar kommuniziert. dass er
bei Dortmund... Er hätte schon Bock auf Dortmund gehabt. Er hätte gerne noch in Dortmund gespielt. Und es ist, also wir wollen jetzt nicht zu viel über diesen Film ausplaudern, falls den noch jemand sehen möchte, aber es gab ja diese Szene, er war einen Tag, ich glaube 90 Minuten für Rom auf der Bank und am nächsten Tag wurde er zur FIFA-Gala, als die weltbesten Fußballer gekürt worden sind, nach Paris eingeladen und fühlte sich der selbst total fehl am Platze. Da wurde er natürlich für seine Erfolge der da vorher abgelaufenen Saison, also des ersten Halbjahres mit Borussia Dortmund geehrt. Wir sind ja im Jahr 2024 noch, weil er da ja eine super Saison, vor allen Dingen auch in den Champions League K.O.-Spielen, super Auftritte hingelegt hat. Und das war ja total paradox, dass er als nicht mehr berücksichtigter Spieler von Rom dann zu dieser Gala der Weltbesten plötzlich eingeladen wurde, ne?
Ja, absolut. Definitiv. Zeigt natürlich auch die Geschwindigkeit, die rasante Entwicklung, wie schnell es gehen kann. Was ich aber auch ja genau sagen wollte, so mit Dortmund, dann hat er auch gesagt, dass er dann doch noch ein bisschen mehr auf seinen Sohn gehört hat, der gesagt hat, nee, Papa, hier nach dem Motto, spiel doch nochmal ein Jahr. Und dann kommen dann doch irgendwie nicht mehr die ganz großen Angebote, so hört es sich dann ja an, dann verpasst du die Vorbereitung und er hat ja auch so durch.
Aber auch da ganz kurz auf seinen Sohn gehört, das klingt super, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ich glaube, sein Sohn ist, der müsste so alt sein.
7, 8
Ich glaube, der ist ein bisschen jünger als meine älteste Tochter. Lass ihn 6 oder 7 sein. Ja, klar, der hat eine Meinung und er findet das bestimmt toll, seinen Papa spielen zu sehen. Aber ob diese Aussage dann tatsächlich maßgeblich dafür war, dass er sich dann auch so entschieden hat, weiß ich nicht. Hört sich super an, finde ich, in so einer Doku. Macht ihn total sympathisch auf jeden Fall.
Ja, weiß ich natürlich auch. Also weiß sich natürlich auch zu verkaufen, völlig klar. Und ja, aber irgendwie war er dann ja anscheinend noch nicht so weit. Aber ja, klar, die letzte Station Rom hat er sich natürlich trotzdem auch ganz, ganz anders vorgestellt. Und hat eigentlich am Ende, muss man ja ganz ehrlich sagen, dann auch nochmal Glück gehabt, dass es diesen Film gegeben hat, ne? Weil hätte es jetzt diesen Film nicht gegeben, ich glaube, dann wäre Mats Hummels einfach so in der Versenkung verschwunden und dann wäre irgendwann mal so ein Instagram-Post aufgeploppt. Hat übrigens sein letztes Spiel für die AS Rom auch nicht gemacht, aber jetzt ist die Saison zu Ende und dann wäre es das gewesen, so, ne? Also das ist schon...
Ja, in der Versenkung verschwunden glaube ich nicht, weil er hat ja auch anklingen lassen, dass er sich demnächst dann mal als Fernsehexperte zeigen wird. Nicht ganz so präsent wolle er da sein, sagte er, sondern hier und da mal. Wahrscheinlich gibt es da Anfragen. Und ich glaube, das kann er auch richtig gut, weil er auch eloquent ist. Also da hätte man ihn dann ja allerspätestens wieder gesehen und vielleicht auch häufiger als nur einmal im halben Jahr gesehen.
Ja.
Also das ist ja so ein künftiger Berufszweig, den er vielleicht zumindest mal antesten will.
Ja, klar. Aber es ist natürlich dann auch so der Habitus, also der sicherlich auch gerechtfertigte Habitus, aber es ist natürlich dann auch so, dass auch so Leistungssportler, Weltmeister, Menschen, die irgendwie immer Richtung Erfolg getrimmt waren, auch so davon ausgehen, dass das alles so laufen wird, ne? Und da möchte ich auch sagen, es ist ja auch nicht so, dass alle TV-Sender jetzt sofort jetzt gerade neuen Experten brauchen, ne? Also es gibt ja auch schon viele gute, so. Dann aber sozusagen so, ja, ich mach das jetzt mal und muss man sich halt auch mal angucken. Also ich traue es ihm natürlich auch zu.
Pass mal auf, Club-WM, ich habe überhaupt keine Informationen, aber ich kann mir vorstellen, dass er bei der Club-WM irgendwie auftaucht.
Bei der Zone dann, ja?
Dass er da, ja.
Sein Bruder ist ja auch da, ne?
Ja, der ist auch bei der Zone, genau. Der könnte da zumindest mal ein Türchen öffnen und der Zone München wäre ja auch irgendwie naheliegend. Die Club-WM ist in den USA, aber der Zone wird wahrscheinlich die meisten Spieler aus Deutschland übertragen.
Aber, so, jetzt aber haben wir natürlich wie heißt nochmal der Vater von Mats Hummels?
Hermann.
Genau, Hermann Hummels, ne? Der wird dann im Sommer sagen, wenn er bei der Club-WM dann da beide sieht, dann sagt er, das ist nicht mehr der Zone, das ist der Söhne für mich. dann beide da, ne? Ja, wenn aus der Sohn der Söhne wird. Also wir haben heute Folgentitel im Angebot. Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben dafür gesorgt, dass niemand mehr die Mats Hummels-Doku gucken muss, weil wir jetzt alle Highlights schon erzählt haben. Aber ihr dürft dafür weiterhin gerne Anstoß hören. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin schon so ein bisschen bei der Abmoderation, merkst du wahrscheinlich, ne? Ja. Aber was wäre eine Abmoderation ohne einen Titel für unsere Spotify-Playlist? Die heißt natürlich auch Anstoß. Von mir gibt's, das ist in Anlehnung an Lukas Podolski. Der singt dann nämlich auch mit. Kat Ballou, Mo Torres und Lukas Podolski. Ich wusste gar nicht, dass Podolski auch singen kann. Was kann der eigentlich nicht? Liebe deine Stadt. Wir haben viele FC-Bezüge, viele Köln-Bezüge in letzter Zeit. Das ist der nächste. Liebe deine Stadt ist mein Beitrag für unsere schöne kleine Playlist.
Alles klar, dann packe ich Pointless rauf von Luis Capaldi, ist das, meine ich. Und zwar, ich muss das einmal ganz kurz noch überprüfen, und zwar ist, ja genau, Luis Capaldi mit Pointless. Ist einfach, kennst du das manchmal so, wenn man, weiß nicht, einen Podcast hört und auf mal macht Spotify dann weiter und spielt einem irgendwas vor? Und da kam, echt nicht? Und dann kam auf mal plötzlich genau dieser Song, haben wir noch nie gehört. Und das ist ein, also wirklich, das ist wirklich so eine Liebeslied-Hymne, muss man irgendwie so sagen. Und habe ich das erste Mal gehört und habe gesagt, so, wow, richtig, richtig schön, richtig cool. Und ist mir, wie gesagt, heute über den Weg gelaufen, noch ganz frisch die Eindrücke, also pointless, sinnlos, und das passt ja wiederum auch, nachdem wir in der vergangenen Woche nicht da waren, habt ihr gemerkt, wie sinnlos ein Leben ohne Anstoß ist, von daher deswegen Luis Capaldi mit pointless.
Ja, und auch deshalb, damit diese Folge nicht ohne Pointe, also nicht pointless zu Ende gehen muss.
Ja, und da müssen wir natürlich noch sagen, wir haben es ja auch schon erwähnt, 125 Jahre, 1. FC Kaiserslautern, das hat es seit Libuda nicht gegeben, der Wechselfehler in und auf dem Betzenberg. Und dann haben wir wirklich in dieser Folge alle nachgemacht, die man nur nachmachen kann.
Ja, ich glaube, dir würden noch ein paar andere einfallen. Wir hatten hier auch schon mal, nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Hatten wir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen,
Robert Habeck, Till Schweiger hatten wir auch schon mal.
Mit der Wärmepumpe, so eine scheiß Idee war das gar nicht. Ja, stimmt. Also ich habe mir das jetzt hier angehört und machen wir jetzt gleich noch eine Flasche oder vielleicht auch zwei Weißwein auf und dann schaue ich mir eine Folge Lindenstraße an.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Vielleicht
ihr erreicht uns.
Nur noch ganz kurz, bevor du jetzt komplett abmoderierst. Müssen wir das nochmal in einer Sondertagung besprechen? Bürofenster bis zum Boden, Granini-Fläschchen auf dem Tisch, Keks-Kollektion im 24. Stock im Finance City von Hamburg. Oder können wir das jetzt schon sagen, ob wir über den Sommer noch ein bisschen Richtung Club-WM weitermachen oder machen wir auch eine Pause?
Das sollten wir besser bilateral klären. Auf jeden Fall machen wir auch eine Pause, weil wir ja auch Pause machen. Pause vom Alltag, Pause vom Leben, Urlaub auch genannt. Also so richtig Urlaub.
Pause vom Alltag. Ja.
Eine Woche auf Ibiza, das reicht natürlich nicht. Ich muss noch mal ein bisschen länger, ein bisschen weiter raus. Dann vielleicht, ne? Aber auch wir können gerne noch ein bisschen senden. Jetzt ist ja auch noch die Nations League.
Ja.
Komm, lass uns das mal besprechen, wenn die Mikrofone aus sind. Aber
also nächste Woche
gibt es uns ja noch. Ich kann dich nicht mehr hören, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir reicht es auch. Irgendwann kommt einem der Fußball ja auch zu den Ohren raus.
Das stimmt, aber jetzt, ich finde auch, solange es so ein paar spannende Themen gibt, würde ich auch sagen, sollten wir das definitiv machen. Und wie hast du das genannt? Das klingt wie so ein Aussteigerbuch. Der erste Bestseller-Roman von Michael Augustin, Spiegel-Bestseller, Pause vom Alltag. Schön, gefällt mir.
Pause vom Alltag, genau. Ja. So, jetzt drückt gerne auf die Pause-Taste, aber erst nachdem unser wunderschöner Abbinder zu hören gewesen ist. Wir verabschieden uns, entlassen euch in die Woche, wünschen euch eine wundervolle Woche. Wir sagen jetzt nicht, wo wir am Wochenende sind, bei welchen Fußballspielen. Es gibt ja gerade keine Fußballspiele. Es gibt die Nations League, aber da bin ich nicht. Und du bist sicherlich auch bei keinem Fußballspiel.
Nee, ich bin beim Handball. SG Flensburg-Handewitt beim European League Titelverteidiger, aber das hört ihr alles dazu, hört ihr in eurem Lieblingshandball-Podcast und da heißt
Tempo Gegenstoß.
So ist das. Schöne Woche.
Tschüss.